Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Guten Abend.
Hallo.
Spitfire von Public Service Broadcasting. Die spielen am 22.05. im Privatclub, präsentiert von Radio 1.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Es ging plötzlich ganz leicht. Nachts hat er sich auf leisen Sohlen aus dem Schlafzimmer, am Kinderzimmer vorbei, aus dem Haus und in ein Leben ohne Verantwortung geschlichen. Der Mann, der immer nur eins sein wollte, Schriftsteller. Mit dem Zug fuhr er einfach weg, ohne Plan und ohne Gepäck. Er landete in einem kleinen Städtchen in den Bergen. Bewaffnet mit einem Stapel Postkarten und einem Stift will er ihn dort schreiben, seinen großen Roman. Doch er kommt nicht wirklich weit. Feuersalamander von Jan-Peter Bremer erschien erstmals vor 14 Jahren. Mit den Literaturagenten spricht er jetzt über die Neuauflage, über das Leben und über das Schreiben.
Schönen guten Abend, Jan-Peter Bremer.
Ja, schönen guten Abend.
Hallo.
Freut mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Aber bevor wir die bemitleidenswerte Gestalt, den Schriftsteller, beleuchten, müssen wir ganz kurz die Sache mit der Veröffentlichung klären. Das Buch erschien bereits im Jahr 2000. 14 Jahre später nun das Taschenbuch. Werden wir da auf ein anrückendes, epochales Mammutwerk vorbereitet oder hält der Verlag schlichtweg und nachvollziehbar ganz viel von Ihnen? Wieso?
Das habe ich ehrlich gesagt gar keine richtige Ahnung. Ich wurde nur irgendwann benachrichtigt, dass Sie das gerne nochmal neu auflegen würden. Und da sagt man ja nicht nein. Und ich freue mich darüber sehr, ja. Und der Umschlag ist auch schön geworden.
Ja,
fast schöner als das erste Mal.
Ja, es ist ein Salamander, nicht in den typischen Farben, also blau, schwarz-gelb, sondern blau-grün irgendwas.
Ja, es ist auch so ein kleiner Salamander in dem Buch drin, der hat mir besonders gut gefallen.
Also wir müssen es hinnehmen, dass es so ist.
Ja.
Gut. Kommen wir zum Buch. Ein Mann will schreiben, aber er kann nicht. Er glaubt, Ort und Verantwortungsbereich ändern zu müssen und dann würde es dann vielleicht gehen. Das klingt nach Lebenskrise so. Von Schreibblockade will ich eigentlich gar nicht sprechen. Was ist denn das aus Ihrer Sicht?
Das habe ich mich jetzt beim Neulesen auch nochmal wirklich fragen müssen. Und damals wurde ja auch in den Kritiken immer gesagt, das ist ein Buch, das hat handelt von einer Schreibblockade und so weiter und so fort. Als ich das jetzt gelesen habe, dachte ich, nee, eine Schreibblockade ist es nicht. Das ist viel zu massiv, was da stattfindet. Das hat ja eher so eine leuchtende Psychose ist das mehr, was diesen Menschen umgibt. Und ich habe mich dann nochmal erinnert, als ich das Buch geschrieben habe, hat sich gerade vorher, also 2 Jahre vorher oder sowas, ein sehr guter Freund von mir umgebracht und der ist in so eine Art Psychose geraten. Mhm. Und ich habe fast 2 Jahre lang versucht, über diesen Menschen zu schreiben. Irgendwie habe ich mich dem verpflichtet gefühlt irgendwie. Und es ist mir nicht gelungen. Und irgendwann habe ich dann eben über mich geschrieben und über eine Schreibkrise ein bisschen, die ich damals auch wirklich hatte. Aber ich glaube, innerlich hatte ich doch schon relativ viel von dem neuen Stoff in mir, sodass ich dem eigentlich auf der sprachlichen Ebene bin ich ja dieser Psychose schon wieder begegnet. Ja. Also habe dann doch über diesen Freund geschrieben, der wirklich sehr strange am Ende auch war.
Ja, Ihr Protagonist, Stefan heißt der, den Zunamen weiß ich nicht, der leidet. Der hängt total fest da in diesem Städtchen, in diesem Café, trinkt literweise Kaffee, ist total übermüdet. Mhm. Er stolpert über die eigene Unzulänglichkeit. Er hat so ein kleines Mini-Manuskript in der Jacketttasche, schämt sich aber schon, wenn er nur dran denkt, was er da...
Das ist irgendwie scheiße, ja.
Genau. Mhm. Er ist ausgehungert, er ist zerfressen von so ganz allmächtigen Gedanken, so Mensch gewordener Gott und so. erwähnt er dann so. Also er führt Selbstgespräch, ist hochmotiviert und dennoch zerschlagen. Müssen wir das durchleiden, um Kunst entstehen zu lassen oder ist der Typ einfach nur total irre?
Ich glaube, man muss einen Teil davon durchleiden und bei dem hat sich anscheinend vorher so ein derartiger Druck aufgebaut über eine Zeit hinweg, was man ja auch kennt, wenn man als Schriftsteller eine Zeit lang nichts aufs Papier bringt, dann will man ja, um das wieder aufzuholen, nur umso großartiger sein, wenn man wieder anfängt, was zu schreiben. Mhm. Und bei ihm ist das aber, hat das dann schon zu einem leichten Knacks im Kopf geführt. Er unterhält sich ja auch ganz viel mit anderen Leuten, ja. Und alle denken immer, sie können auch miteinander sprechen. In Wirklichkeit sprechen sie aber auf komplett unterschiedlichen Ebenen. Und das ist das, was das sprachliche Rüstzeug auch für mich des Textes war. Also was mir wirklich beim Schreiben dann auch großen Spaß gemacht hat. Dass alle miteinander sprechen. Und es gibt überhaupt keine Art von Verständigung.
Nee.
Ich bin dankbar, dass Sie das Wort Spaß gebrauchen. Ja. Denn bis zu dieser Stelle, wo wir Psychose, Selbstmord und so weiter. Ich habe bei diesem Buch permanent gelacht.
Wäre ich jetzt zu hart
gesotten oder ist da tatsächlich eine Riesenportion Komik drin?
Also ich fand das Buch jetzt, also ich habe es jetzt auch auf der S-Bahn hierher teilweise nochmal gelesen und fand es auch saukomisch auf einmal, ja. Also und es war mir, ich bin unheimlich froh, dass mich keiner erkannt. Es ist ja unglaublich peinlich, über sein eigenes Buch in der S-Bahn zu lachen. Dann ist man ja selber schon, steht man wie ein Idiot da, ja. Aber das hat so wahnsinnig komische Wendungen und immer alles, so viele merkwürdige, verblüffende Sätze, die aufeinander folgen, die hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung.
Natürlich sind 14 Jahre dazwischen. Und das, finde ich, ist eine bemerkenswerte Beobachtung, dass man als Schriftsteller die Sätze, die man selbst geschrieben hat, als Leser ist mir das klar, aber dass man als Schriftsteller die Sätze vergisst, die man irgendwann mal geschrieben hat, sodass man reihenweise darüber lachen muss, das finde ich bemerkenswert.
Ja, das ging mir bei dem Buch schon so. War ich auch richtig glücklich irgendwie und also beim Schreiben ist man ja immer ganz tief in den Sätzen drin irgendwie, dann kommt das Buch raus irgendwie, wenn es dann nicht ganz tolle Besprechungen kriegt und auch ein paar Mauer irgendwie, fängt man auf einmal an, sich für jeden eigenen Satz furchtbar zu schämen, ja, also der schlägt dann irgendwie wie eine Ohrfeige einem immer ums Gesicht herum. Und jetzt aber nach diesen 14 Jahren, wo ich das wirklich mit einem frischen Blick gelesen habe, ich habe es vielleicht das letzte Mal vor 10 Jahren mal reingeguckt, fand ich auch. Also da war eigentlich auch wieder diese ganze Freude beim Schreiben ist mir wieder auferstanden.
Mhm. Und ich habe es genossen, aber am Ende, als ich das Buch durch hatte, die 112 Seiten, war ich zwar zufrieden, aber total hungrig. Es ist eigentlich ziemlich dreist, dass sie mich als Autor so zurücklassen und ich im Prinzip sage, warum hat denn der jetzt nicht weitergeschrieben? Sie haben schon mehrere Kurzromane geschrieben, die so knapp sind. Mhm. Bereitet es Ihnen Freude, es rauszukürzen oder wollen Sie gar nicht länger schreiben? Wie ist denn das? Also andere müssen ja streichen. Wie ist das bei Ihnen?
Also ich komme bis jetzt auch nur mühsam über die 100 Seiten hinaus. Das letzte war sehr dick, der amerikanische Investor hatte ja 160 Seiten, also ein richtiger Wälzer. Richtiges Mammutwerk, ja, da bin ich auch immer mit dem Rollkoffer unterwegs gewesen. Das ist jetzt doch noch relativ leicht gewesen, dieser Feuersalamander. Und mir geht das so, dass ich am Anfang relativ viel schreibe und dann aber immer das zusammenstreiche, bis ich den Ton gefunden habe des Buches. Und wenn ich den Ton dann habe, dann erscheint mir das immer so, als wenn ich auch, als wenn dieser auch die Länge bestimmen würde. Also dass man es einfach nicht überreizen sollte irgendwie. Und obwohl ich eigentlich immer dickere Bücher schreiben wollte, enden sie dann doch immer so, dass ich denke, okay, das reicht jetzt. Also und vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass man hungrig ist nach dem Buch.
Es gibt ja diese Szene, wo er mit dem Geschichtslehrer da steht. Der Geschichtslehrer, der die ganze Geschichte hat, kennt. Ja. Und er sagt was und der Geschichtslehrer weist immer quasi in die Realität hinein. Ist das zwangsläufig so, dass man als Schriftsteller das Leben verpasst, wenn man schreibt? Oder durchdringt man es tiefer, besser, schöner?
Man verpasst es ehrlich gesagt. Und in seltenen Momenten vielleicht schreibe ich aus meinem Schriftstellerleben, schreibe ich vielleicht ein Fünftel der Zeit, die ich wirklich, wo ich sagen könnte, das sind jetzt Wochen gewesen, wo ich gut geschrieben habe, durchdringt man es, ja. Dann durchdringt man schon irgendwas, ja. Ob es das Leben ist, weiß ich nicht. Er ist ja sogar auf den Kellner neidisch. Sogar der Kellner sagt ihm, dass er einen gelernten Beruf hat. Und er war auch mal Kellner irgendwie, aber nur so ein ganz bisschen irgendwie und dann sagt der Kellner, ja, das kann man ja nicht ernst nehmen. Und so ähnlich ist es, geht ihm das letztendlich auch. Er versucht sich immer ganz ernst zu nehmen, aber letztendlich gelingt ihm das nicht.
Ich darf auch im Namen von Lydia Herms sagen, wir beide sind neidisch. Wir würden auch gerne so kurz und brillant schreiben wie Sie. Und danken Ihnen für das verpasste Leben, das dazu geführt hat, dass wir so wunderbare Bücher von Ihnen lesen dürfen wie Feuersalamander. Ein so großartiges Buch, dass es nach 14 Jahren wieder aufgelegt worden ist, von Jan-Peter Bremer geschrieben, erschien im Berlin Verlag. 112 Seiten kosten 8,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Das Lächeln der Mona Lisa. Ich kann den Blick nicht von dir wenden. Denn über deinem Mann vom Dienst hängst du mit sanft verschränkten Händen und grinst. Du bist berühmt wie jener Turm von Pisa, dein Lächeln gilt für Ironie. Ja, warum lacht die Mona Lisa? Lacht sie über uns, wegen uns, trotz uns, mit uns, gegen uns oder wie? Du lehrst uns still, was zu geschehen hat, weil uns dein Bildnis Lieschen zeigt. Wer viel von dieser Welt gesehen hat, der lächelt, legt die Hände auf den Bauch und schweigt.
Kurt Tucholsky, Das Lächeln der Mona Lisa, gelesen von Katharina Thalbach.
Thomas, gefällt dir das, wenn Frauenstimmen Männertexte lesen?
Ja, kommt immer natürlich auf die Vortragsart an und den Text, wie das zusammenpasst. Katharina Thalbach ist ja nicht nur eine grandiose Sprecherin, mehrfach Deutscher Hörbuchpreis etc. Sie ist ja auch Schauspielerin und Regisseurin und viele von ihren besonders starken Arbeiten kommen ja aus dem, was ich mal gewagterweise als das Kontinuum einer Berliner Kultur bezeichnen würde. Und darin spielt Kurt Tucholsky natürlich eine ganz besondere Rolle. Da gibt es eine große Korrespondenz, also zwischen Katharina Thalbach als Sprecherin und Tucholsky als Autor. Tucholsky war eine der dominanten Figuren des literarischen Lebens, des Journalismus der Weimarer Republik. Man kann gar nicht aufzählen, was er alles gemacht hat. Absolut unerreicht, die Formenvielfalt. Er hat so viel geschrieben, man muss ja zeitweise unter mehreren Pseudonymen schreiben. Immer hat er, und dafür zeugt ja dieses Gedicht gerade, immer hat er Humor als eine Art Erkenntnismittel eingesetzt. Er hat über uns, wegen uns, trotz uns, gegen uns gelacht.
Die Werkausgabe von Tucholsky umfasst 10 Bände. Die CD, um die es hier geht, umfasst 76 Minuten. Können wir das als ein Best-of verstehen?
Ich würde sagen, das ist so eine Art wohlkomponierte Auswahl einer Tucholsky-Liebhaberin. Man meint richtig zu hören, Katharina Thalbach hat ihre Lieblingsstücke ausgesucht, die Sachen, die ihr so als Vortragende richtig liegen. Stücke, bei denen sie denkt, besser als der Tucholsky kann man das nicht sagen. Oder prägnanter kann man das nicht fassen. Das betrifft quasi alle Unpässlichkeiten des Lebens, von der Liebe bis zur Kunst und eben immer wieder auch die Politik. Und da scheint sie sagen zu wollen, hört euch das mal an. Das ist 100 Jahre alt, so wie das Stück, was wir jetzt gleich hören wollen, das von 1914 ist. Das ist 100 Jahre alt. Wie kann es sein, dass wir heute noch genau so denken?
Nationales. Die Engländer sind die Römer der Neuzeit. Die Franzosen sind die Chinesen des Westens. Die Japaner sind die Engländer des Ostens. Die Belgier sind die Polen des Westens. Nur was die Bayern für ein Volksstamm sind, das hat noch kein Mensch herausbekommen. Die Dänen sind geiziger als die Italiener. Die spanischen Frauen geben sich leichter der verbotenen Liebe hin als die Deutschen. Alle Letten stehlen. Alle Bulgaren riechen schlecht. Rumänen sind tapferer als Franzosen. Russen unterschlagen Geld. Das ist alles nicht wahr. Wird aber im nächsten Kriege gedruckt zu lesen sein.
Kurt Tucholsky, ja, das möchte. So heißt das Audiobuch, das so trägt das den Titel, erschien beim Audiobuch Verlag Freiburg, gelesen von Katharina Thalbach. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Thomas, auch zusammengestellt von Katharina Thalbach.
Ja, komponiert. Es gibt da so eine Reihe beim Audiobuch Verlag, wo sie offensichtlich von ihren Lieblingsautoren komponierte Auswahlen einliest.
Genau, die CD umfasst, also es ist eine CD und sie haben eine Hördauer von 76 Minuten auf dieser CD und sie kostet 14,95 Euro. Wer beim Finale der Fußballweltmeisterschaft genau hingeschaut hat, der hat nach dem Schlusspfiff einen Fotografen quasi überall gesehen. Neben den heulenden Spielern, in der Kurve, bei den Fans, oben auf der Empore, als der WM-Pokal überreicht wurde, überall. Dieser allgegenwärtige Fotograf hat einen Namen, er heißt Paul Ripke. Vor ein paar Wochen ist das Buch mit seinen Bildern erschienen und das heißt One Night in Rio. Das ist ziemlich schön anzusehen. Man kann damit auch in Erinnerung schwelgen, aber sonst noch was?
Naja, in Erinnerung schwelgen würde ja schon mal genügen, aber ich würde sagen, hier mit diesem Buch kann man neu schwelgen, denn die Fotos, die es enthält, sind aus anderen Perspektiven gemacht als die Fernsehbilder, die wir kennen. Kurze Erläuterung, Paul Ripke hatte vor der WM die Autogrammkarten der Nationalspieler gemacht, deshalb kannte er die Mannschaft und dann war er eingeladen worden zum Finale und er hat sich klugerweise überlegt, dass die besten Fotos natürlich nach einem Sieg entstehen würden, also hat er aus Angst davor, dass der Akku seines Fotoapparats leer sein könnte, während des Spiels kaum fotografiert und erst nach dem Tor für Deutschland richtig angefangen und war dann ganz nah dran, nach dem Schlusspfiff mit auf dem Feld. Lukas Podolski hat dann zum Beispiel zu ihm gerufen, komm Paul, wir gehen Fotos mit den Fans machen. Und da sieht man den Fotos an diesen Überschwung. Da ist ein Fotograf, sicher Fußballfan, aber auch super Profi, der weiß, das ist wahrscheinlich das größte Ereignis, das Schönste, was mir je vor die Kamera kommen wird. Und er fotografiert Menschen, die gerade eben das erleben, das größte Ereignis ihrer Sportkarriere. Und das passt einfach perfekt zusammen.
Ein paar Bilder habe ich sehen können und die zeugen von einer unglaublichen Nähe. Also sie wirken, als wäre er mit der Fotokamera viel näher rangegangen, also in die Privatsphäre eingedrungen, als das ein Fernsehkameramann jemals vermag.
Na, er musste aus technischen Gründen schon mal näher rangehen an die Spieler, die er fotografiert hat. Er hat nämlich eine Leica-Kamera benutzt mit großer Blende. Das erlaubt sehr scharfe, sehr intensive Bilder. Aber um die zu machen, muss man halt nah dran stehen an dem, was man fotografiert. Er ist nah rangegangen. Das sieht man auch bei den Fotos von der Feier, den Fotos aus dem Flugzeug. Und dann, um den Perspektivwechsel, von dem ich gerade gesprochen habe, vollständig zu machen, er war auch in dem Bus während der Fahrt durch Berlin. Und spätestens dann, wenn man diese Bilder sieht, dann kriegt man eine Gänsehaut, weil man aus der Perspektive der Spieler erlebt, was für ein Empfang das gewesen ist. Ja, wenn man da durch Berlin gefahren ist und da stehen die Bauarbeiter auf dem Gerüst oder die blicken da um sich, wenn der Bus stecken geblieben ist und alles ist voll. Und Fernsehkameras waren ja bemerkenswerterweise nicht im Bus drin.
Ja, man sagt ja immer, dass ein Foto eine ganze Geschichte erzählt, beziehungsweise erzählen kann oder erzählen sollte. Haben denn Ripkes Bilder auch diese erzählerische Qualität? Also ich muss dazu sagen, ich hab nicht so viel verfolgt von diesem Trubel danach. Ne?
Unbedingt. Es gibt ein Foto, da sieht man Jogi Löw auf dem Flug von Rio zurück nach Deutschland mit dem WM-Pokal. Der steht so neben ihm und Jogi Löw guckt den an. Und das ist ein so melancholischer Blick. Man hat den Eindruck, dem geht jetzt gerade sein ganzes Leben durch den Kopf. Ja? Also wenn man je eine Bebilderung des Ausdrucks stilles Glück sucht, das ist dieser Moment. Mein Lieblingsfoto ist ein anderes. Ist aufgenommen im Flughafen in Rio. Die Spieler müssen natürlich durch den Sicherheitscheck. Man sieht Thomas Müller, wie er durch den Scanner geht. Thomas Müller, dieser herrlich gewitzte Typ. Und dann schaut man aber dem Sicherheitsbeamten über die Schulter, der in diesem Moment die Scannerbilder des Gepäcks anschaut. Und was da gerade gescannt wird, ist der Koffer, der den WM-Pokal enthält. Man sieht die Umrisse des Pokals. Und das Foto hat, wie gesagt, einen herrlichen Witz, aber es hat natürlich auch was Entsetzliches. Es sagt was aus über die Zeit, in der wir leben. Selbst im Moment größter Freude, Entspanntheit, können wir die Gegenwart nicht ausblenden. Selbst der WM-Pokal wird gecheckt, ob er an Bord eines Flugzeugs darf. Aber um nicht jetzt auf diesem Ton zu enden, die schönsten Geschichten entstehen durch die Komposition des Buches. Ich hatte ja gesagt, Ripke hat die Autogrammkarten der Spieler fotografiert. Mit diesen Bildern fängt das Buch an. Dann kommen die Bilder aus der Nacht in Rio, dem Rückflug, Empfang in Berlin und so weiter. Und dann kommen nochmal Einzelporträts. Jeder Spieler mit dem WM-Pokal. Und da traut man seinen Augen nicht, wie sehr sich diese jungen Männer verändert haben. Wie das, was sie erreicht haben, wie ihre Erfahrungen sie geprägt haben. Innerhalb von nur wenigen Monaten. Das macht das Buch also unabhängig von dem Gegenstand Fußball zu einer tollen Studie, wie sich das Leben, die Erfahrung im Aussehen, im Körper, im Gesicht niederschlägt. Deshalb kann man sich das Buch auch wirklich mit Gewinn anschauen, wenn man sich überhaupt nicht für Fußball interessiert.
Das ist gut. Paul Ripke, dessen Bildband heißt One Night in Rio und es erschien in dem Verlag mit dem klangvollen Namen Edel Germany. Das Buch hat 408 Seiten und kostet 29,95 €. Und jetzt begrüßen wir den Journalisten und Schriftsteller Philipp Meinhold im Studio. Ein hochgeschätzter Kollege von uns. Philipp Meinhold hat ein Buch geschrieben, dessen Wichtigkeit auf den ersten Blick vielleicht nicht zu sehen ist. Kein Bild ziert das Cover, nur drei Worte auf steingrauem Grund. Erben der Erinnerung. Es erschien am Freitag, es ist eine Familiengeschichte und es ist die Geschichte seiner Familie. Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Hallo. Ich zitiere mal. Es ist ein merkwürdiger Wunsch, den meine Mutter kurz nach ihrem 70. Geburtstag da äußert. Ich habe sie gefragt, was für Wünsche oder Pläne sie für ihr Leben noch habe. Sie antwortet, ich möchte mit meinen drei Kindern und den großen Enkeln gerne nach Auschwitz fahren. Andere würden vielleicht von einer Kreuzfahrt sprechen, einer Reise nach Indien, darüber ihre Memoiren schreiben zu wollen. Meine Mutter möchte nach Auschwitz. So beginnst du zu erzählen in deinem Buch Erben der Erinnerung. Niemand mit gesundem Geist verbindet Auschwitz oder sagen wir mal, oder niemand würde annehmen, dass Auschwitz irgendwas mit einem Geburtstagsgeschenk zu tun haben könnte. Was hast du damals gedacht, als deine Mama diesen Wunsch geäußert hat?
Ich war ziemlich vor den Kopf geschlagen. Ich war überrascht. Ich hatte sie so gefragt, eben, was hast du noch vor im Leben, wie man das so seine Eltern, wenn sie pensioniert sind und man sich traut, sie das fragt, weil es kommt ja mit bei so einer Frage auch immer das Lebensende automatisch ins Spiel. Und mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet. Und ich habe da ehrlicherweise erstmal gar nichts zu gesagt. Ich bin drüber weggegangen und es war mir fast ein bisschen peinlich, der Wunsch auch. Und ich dachte, was will die nun wieder, ja? Und ich habe den Wunsch aber nicht vergessen und musste da immer wieder dran denken. Und dann irgendwann dachte ich, ja gut, wenn sie das will, das können wir ja machen.
Es gibt ja einen Bezug. Deine Mutter Ingeborg hatte jüdische Wurzeln. Ihre Großmutter war Jüdin. Hm. Wusstest du das nicht, dass dich dieser Wunsch überrascht hat? Wurde nicht darüber gesprochen, über diesen Teil der Familiengeschichte?
Doch, ich wusste das. Es war kein Tabu. Ich wusste das, wie man so Familiengeschichte kennt. Also ich wusste, ja, die Großmutter meiner Mutter war in Theresienstadt und Onkel und Tante von ihr waren in Auschwitz und ihr Vater galt als Mischling ersten Grades und war nicht im KZ, aber wurde auch verfolgt so. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das was mit mir zu tun hat, sondern das war, ich wusste das so, wie man vielleicht ein Haus kennt, von dem man die Adresse weiß, in dem man aber nie gewesen ist, ja. Und deswegen war ich vielleicht auch überrascht, weil ich dachte, was hat das mit mir zu tun?
Ja, aber du bist Schriftsteller. Eigentlich, wenn man diese Elemente der Familiengeschichte kennt, dann würde man ja sagen, da wäre das doch schon früher ein Stoff gewesen. Warum jetzt erst? War es wegen diesem Twist, dass die Mutter sagt, zum 70. möchte ich nach Auschwitz fahren?
Ja, das also wie gesagt, ich habe da auch einen total großen Unterschied zu meiner Schwester gesehen, für die das immer eine viel größere Rolle gespielt hat. Und ich hatte das Gefühl, das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin Deutscher, ich bin in der Verantwortung dieses Landes. Ich habe mich da immer eher auf der Täterseite verortet. Vielleicht auch was weggeschoben. Das wirft meine Schwester mir vor. So während ich ihr vielleicht eher dachte, ach, warum identifiziert die sich da so, habe ich es vielleicht auch eher weggeschoben. Und es kam dann wirklich erst die Auseinandersetzung, die intensivere, durch diesen Wunsch meiner Mutter.
Philipp, Täterseite ist ein hartes Wort. Ich meine, jetzt muss ich passen. Wie alt bist du? Also es liegt lange vor deiner Zeit. Die Nationalsozialisten haben lange vor deiner Zeit regiert und alles kaputt gemacht. Kannst du das kurz präzisieren, warum du dich zu einem
Also natürlich Täter? Nicht. Es ist schon klar, dass wir alle weder Täter noch Opfer sind. Wir sind Nachfahren. Trotzdem ordnet man sich da vielleicht irgendwie ein. Das hat ja auch nichts mit gut oder schlecht zu tun für uns, ja. Wir können alle nichts dafür, was unsere Vorfahren gemacht haben. Es ist eine Frage, wie man sich da selbst zuordnet und was das mit einem selbst zu tun hat. Und da muss man schon gucken, was sind meine Wurzeln, weil das hat Auswirkungen auf mich, auch wenn ich nichts dafür kann.
Ja, naja, es gibt ja nach dem Krieg diese Diskussion um Kollektivschuld und so weiter und so weiter. Aber bevor wir jetzt da reingehen, eine andere Frage. Ihr seid also nach Auschwitz gefahren, zu siebt, deine Mutter, du, deine Geschwister, ältesten Neffen. Jüngste von den Reisen war 15 Jahre alt. Was ist dann passiert?
Dann haben wir vor allem uns gemeinsam mit der Familiengeschichte beschäftigt. Meine Mutter hatte noch einen Stammbaum gebastelt, wo ganz oben ihre Urgroßeltern drauf waren, ganz unten ihre Enkel, die sich total gefreut haben, dass sie da unten mit drauf sind. Und es war so ein bisschen, Familiengeschichte ist was Fragmentarisches. Jeder hat so einzelne Puzzleteile, die er mitkriegt und wir haben uns zusammengesetzt und probiert, da ein Bild draus zu legen und ein gemeinsames Bild unserer Vergangenheit zu kriegen. Und das war gut.
Stichwort, wir haben gepuzzelt. Das heißt, du hast nicht alleine Interviews mit der Mutter geführt und in Archiven gegraben, sondern hast schon gemeinsam mit deiner Familie die Fragmente zusammengetragen und dann als Schreibender die Geschichte aufgeschrieben. Wie war das?
Beides. Also wir haben uns während dieser Reise nach Auschwitz gemeinsam von unserer Mutter erzählen lassen, was sie weiß und Dokumente zeigen lassen, die sie hatte. Und dann bin ich alleine in sozusagen dem schreibenden Prozess für das Buch auf Recherche gegangen und habe an Archive geschrieben, nach Yad Vashem, an die Theresienstädter Initiative und habe probiert, Sachen rauszufinden, die meine Mutter auch nicht mehr wusste. Die wusste nicht, wann genau diese Transporte abgingen oder so. Sie war ein Kind damals und das habe ich dann quasi recherchiert, ja. Mhm.
Das Buch ist Freitag erschienen, deswegen sei mir verziehen, dass ich es noch innerhalb von 2 Tagen komplett gelesen habe. Aber die Passage, die ich gelesen habe, da ist mir aufgefallen, es ist im Präsens geschrieben. Weite Passagen im Präsens. Warum?
Naja, der Rahmen ist diese Reise und die heutige Auseinandersetzung. Und das ist was Gegenwärtiges. Und deswegen habe ich das im Präsens geschrieben und ja, die Rückblicke dann eher in der Vergangenheit.
Ja, aber man gibt dem Buch was unglaublich Unmittelbares. Ja, man hat den Eindruck, man ist dabei. Der erste Satz, es ist ein merkwürdiger Wunsch, dass meine Mutter, da denkt man steht daneben und dann macht man halt diese Reise mit. Chapeau für diesen Kunstgriff.
Das ist vielleicht auch was mir während der Beschäftigung aufgegangen ist, dass es ja auch was sehr Gegenwärtiges hat, die Vergangenheit. Es war immer berührend, wenn ich mit meiner Mutter dann auch die einzelnen Wohnorte ihres Lebens nochmal abgefahren bin und gemerkt habe, wie so Vergangenheit und Gegenwart eins werden in ihrer Person.
Mhm. Vergangenheit und Gegenwart werden eins in diesem Roman, in diesem Buch, das ein beeindruckendes, und zwar gemeinsames Bild einer Familiengeschichte entwirft. Erben der Erinnerung heißt es, geschrieben hat es Philipp Meinhold, es ist erschienen im Verbrecherverlag, 140 Seiten, kosten 14 Euro und übermorgen, am Dienstag, den 27.01., wird das Buch in einer Buchpremiere vorgestellt im Fahimi in der Skalitzer Straße 133 in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Viel Erfolg für die Buchpremiere und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Gibt es einen besseren Freund als das Meer? Es ist immer da, bei Wind und Wetter, am Tag und in der Nacht. Ja, das Meer ist nah. Diese Nähe spürt auch der Protagonist in Daniel Galeras Roman Flut. Um die Geschichte seiner Familie, seines Großvaters zu verstehen, ist dieser junge Mann in ein kleines Fischerdörfchen an der Atlantikküste zurückgekehrt. Die wenigen Bewohner sind überrascht, so sehr ähnelt er seinem Großvater. Er redet nicht viel. Welche Rolle diese Wortkargheit im Roman spielt und was aus dem Großvater wurde, weiß der Schriftsteller Georg Sander. Er hat Galeras Flut gelesen und spricht jetzt darüber mit den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend, Gregor.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Ein Mann, das Meer und ein Geheimnis in der Familie. Das klingt filmreif und irgendwie auch ganz einfach. Ist es das einfach?
Nein, das ist es überhaupt nicht, aber es liest sich einfach. Vielleicht das mal vorweg, um den Lesern die Angst zu nehmen, wenn etwas kompliziert klingt. Aber es ist überhaupt nicht kompliziert, es ist nur vielschichtig, würde ich sagen.
Mhm. Wer ist denn dieser junge Mann, der da dem Schicksal seines Großvaters auf der Spur ist?
Das Problem in diesem Roman ist, dass der keinen Namen hat. Mhm. Der ist namenlos, er wird also immer in einer dritten Person angesprochen, er. Kommt dann fast schon an ein Ich heran, was die Erzählperspektive angeht. Es hat aber auch ein Problem, nämlich dann, wenn zwei Männer im Roman, sozusagen in der Geschichte nebeneinander stehen, dann gibt es plötzlich zwei Rs. Und das ist beim Lesen manchmal ein bisschen mühsam gewesen, die Rs dann auseinanderzuhalten. Mhm. Das ist aber auch schon der einzige negative Kritikpunkt, den ich nennen würde.
Naja, aber auseinanderhalten ist ja ein interessantes Thema des Buches, weil diese Hauptfigur hat ja eine neurologische Störung.
Ja.
Er kann Gesichter nicht erkennen. Du sagst schon zweimal, ja, möchtest du das erzählen?
Genau, das ist eine tolle, also ich glaube, es ist eine erfundene Erkrankung, ich glaube, die gibt es nicht, aber das
doch,
ist mir
doch,
immer, doch,
gibt es.
Ja,
die gibt
ich habe es nachgesehen.
Lydia hat sie auch.
Nein,
ich glaube auch, ich habe sie manchmal.
Ich habe jemanden getroffen, der mir mal erzählte, er hätte das. Und
vielleicht war das Daniel Galera, wer weiß. Auf jeden Fall ist es eine tolle Sache, der erkennt nicht mal sich selbst im Spiegel. Also er sieht jeden Morgen in den Spiegel und sieht immer wieder jemand Neues. Aber fangen wir mal vielleicht vorne an, oder?
Ja.
Der Vater dieses Helden stirbt nämlich auf eine sehr besondere Weise, die ich dem Leser jetzt nicht verraten möchte. Und der Vater erzählt ihm aber noch von diesem Großvater, der eben in diesem Küstenort im Süden Brasiliens ums Leben gekommen ist und zwar ermordet wurde. Und dadurch bekommt dieser Roman auch so ein bisschen einen Krimi-Plot. Das Angenehme ist, dass das nicht im Mittelpunkt steht, sondern das ist nur ein Detail der Geschichte. Und es macht es aber trotzdem schon spannend. Man wird das schon gerne wissen, was da mit dem Großvater war. Und der Held nähert sich dem. Aber erstmal nähert er sich diesem Ort Garopaba, wo er flieht vor dem Tod seines Vaters, vor seiner ganzen Familie, vor seinem Bruder, den er nicht leiden kann, der ihm seine Freundin ausgespannt hat und auch ein bisschen vor seiner Mutter. Und zieht dorthin, und zwar mitten im Winter. Also was bei uns Sommer ist, in unserer Sommerjahrszeit, genau, ist dann da Winter. Ja. Und die wundern sich alle, was will der hier? Die Touristen gehen alle weg, die Surfer gehen alle weg und der Held kommt und zieht in eine Wohnung, die er unbedingt haben will. Das geht über Seiten, bis er die hat. Und die quasi im Meer liegt. Das Meer ist so ein bisschen der heimliche, auch so ein heimlicher Held dieses Romans.
Ja. Jetzt hast du ja die Bestandteile genannt. Es gibt diesen Fluchtpunkt, der was Krimihaftes hat, was ist dem Großvater passiert. Mhm. Es gibt diese absurde neurologische Störung, andere nicht wahrnehmen zu können. Ja. Jetzt hast du gerade selber mit einem Kichern in der Stimme gesagt, es dauert Seiten, bis er die Wohnung hat. Welchen Ton hat dieser Roman? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Komödie? Ist das ein Krimi? Was ist das?
Ja, auch wenn es ein bisschen so klingt, als würde ich mich rausreden, es ist von allem etwas. Also er hat durchaus auch sehr lustige Szenen. Also zum Beispiel diese neurologische Erkrankung ist natürlich auch komisch. Weil stell dir vor, der lernt dann natürlich auch Frauen kennen. Der ist Anfang 30.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Und er lernt diese Frauen kennen und am nächsten Tag erkennt er die nicht mehr. Auch wenn er am Abend mit ihr im Bett war. Und zwar nicht, weil er das nicht will, sondern weil er es einfach nicht kann. Das heißt, er baut sich so Krücken, guckt sich an, was haben die an. Das ist bei Frauen aber vielleicht am nächsten Tag schon völlig anders, was die dann anhaben. Er versucht sich die Form der Frisur zu merken, solche Dinge. Das ist durchaus auch komisch. Mhm. Und es ist auch dadurch, dass man sich das immer alles vorstellen muss, weil es ja ein Buch ist, macht man das selber auch mit. Und das ist wirklich ein spannender Moment in diesem Roman.
Gregor, du hast eben die Frauen erwähnt, die er trifft und mit denen er was hat. Mhm. Spielen denn Frauenrollen auch in dieser Familiengeschichte eine Rolle? Ist das tatsächlich Großvater, Vater, Enkelgeschichte, also ein Männerroman, wenn ich mal so klischeehaft reden darf?
Ja, der weicht Gott sei Dank den Klischees aus, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Es gibt zwei wichtige Frauen in der Vergangenheit, die Mutter natürlich, wie soll es anders sein, und seine Ex-Freundin, die eben, wie gesagt, mit seinem Bruder zusammenlebt. Das ist auch ein sehr schöner Seitenstrang, der da auch so langsam aufgedröselt wird, wie es zu dieser Geschichte eigentlich gekommen ist. Das wird am Anfang alles so angelegt und dann wird das so auseinandergeflochten. Mhm. Sehr gekonnt im Übrigen, finde ich, für so einen jungen Kerl, der ist 33, dieser Daniel Galera. Mhm. Und das ist aber schon sein viertes oder fünftes Buch.
Aber das erste, das ins Deutsche übersetzt worden ist.
Ja. Mhm, genau. Und es gibt aber auf der Jetzt-Ebene, in diesem Ort, gibt es auch Frauen, mit denen er, also wie gesagt, es gibt eine Kellnerin mit einem Kind, die er kennenlernt. Und es gibt auch später noch eine junge Wissenschaftlerin, die ihm auch näher kommt.
Wie gesagt, das ist das erste Buch, das von Daniel Galera ins Deutsche übersetzt worden ist, auf den Punkt gebracht. Was fasziniert dich, was begeistert dich daran?
Auf den Punkt gebracht, 500 Seiten. Na, dann lege ich jetzt mal los.
Fangen wir nochmal an mit dem Interview.
Ja, Gregor, zum Beispiel das Meer.
Meine, ist irre. Ist ganz, ganz toll. Der Mann ist Schwimmer, hat an einem Triathlon mal teilgenommen auf Hawaii. Ist auch so ein bisschen eher eine Wunde, glaube ich, aber auch etwas, worauf er sehr, sehr stolz ist. Also er unterrichtet, er gibt Schwimmunterricht in dem Ort, was ein sehr schöner Moment ist, wo er der Bevölkerung dieses kleinen Ortes näher kommt. Was auch gleichzeitig wieder ein Problem ist, weil das natürlich auch verschiedene Leute sind, die er dann wieder alle erkennen muss auf der Straße oder später. Und das Meer, es gibt die Fischer, die irgendwas mit dem Tod seines Vaters zu tun haben. Das ist so ein bisschen eine Tür in diese Geschichte, die also vor seinem Fenster fischen, mit denen er auch immer wieder in Kontakt kommt. Und was auch eine große Rolle spielt, ist der Mythos an sich. Also welche Rolle spielen Mythen in unserem Leben? Diese Geschichte mit dem Großvater, der Gaucho genannt wird. Was im Übrigen, da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht, nicht in unserem Sinne heißt es ja immer Argentinier, ne? Also die sind die Gauchos bei uns. Es gibt wohl den Begriff Gaucho im gesamten Südamerika und das heißt nicht unbedingt Argentinier, sondern auch eher so Viehherd, ein bisschen auch ein Nichtstuer, so ein Rumhänger. Also das ist hat so einen negativen Touch und so wurde dieser Großvater genannt.
Nicht auf den Punkt zu bringen, sondern zum
Lust... Ich weigere mich, hier Dinge auf den Punkt zu bringen.
Sondern zum lustvollen Eintauchen in eine Kultur, in eine Lebensgeschichte, in eine neurologische Störung, in eine Landschaft. Gregor Sander empfiehlt uns Flut von Daniel Galera, übersetzt aus dem brasilianischen Portugiesisch von Nikolai von Schweder-Schreiner. Das Buch ist erschienen im Surkamp Verlag, 425 Seiten, Kosten 22,95 Euro. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Die kleine Schwester des Buches, das gefunden werden will, ist der Witz, der erinnert werden möchte. In dieser Woche haben sich die Schwestern die Hand gegeben, um in den eisigen Straßenschluchten Berlins nicht verloren zu gehen. Zizek's Jokes heißt unser ausgesetztes Buch, eine Sammlung von Witzen zusammengestellt und kommentiert von dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek. Wir hätten jetzt gern jemanden gehört, der seine klammen Finger nach diesem Buch ausgestreckt hat.
Aber es hat niemand angerufen, was nicht bedeutet, dass es niemand gefunden hätte. Aber vielleicht waren oder sind die Witze in dieser Woche nicht en vogue. Ich weiß es nicht.
Nein. Also es ist so, wer Žižek nicht kennt und damit auch nicht seinen Ruf als Enfant terrible unter den Philosophen, der ist sicher nicht vorbereitet darauf, dass seine Witze von tiefstem schwarzen Humor getränkt sind, regelmäßig ziemlich versaut und manchmal aller trockenste Karlauer. Also es hätte schon eines ziemlichen Mutes bedurft. Man kennt uns ja. Wir hätten nur die schlimmsten Witze abgefragt.
Hätten, ja, wir hätten das Lachen eingefordert.
Ja. Das Buch besteht also aus diesen Witzen, die alle kurz eingeleitet oder kommentiert werden mittels einer philosophischen Betrachtung oder einer Erläuterung des Einbringens eines philosophischen Begriffs. Ich mache mal einen der wirklich wenigen radiotauglichen Witze. Ein Besoffener sucht unter einer Straßenlaterne. Jemand fragt ihn, was er sucht. Und der Besoffene sagt, mein Schlüssel, ich habe ihn in irgendeiner dunklen Ecke verloren. Und warum suchen Sie dann unter der Laterne? Weil ich da besser sehen kann. Und dann kommt der Kommentar von Žižek. Genau dieses Tricks bedient sich auch der Populismus. Er sucht die Ursache der Probleme bei Migranten, Juden, Flüchtlingen, weil die sichtbarer sind als komplexe soziale Probleme. Hm. Und so ist dieses Witzbuch auch eine Einführung in philosophische Gewitztheit.
Hm. Allerdings, also kannst du noch mehr Beispiele bringen? Also ich muss gestehen, ich habe gelacht jetzt.
Ich habe gelacht.
Und
du hast überhaupt nicht gelacht.
Ich habe gelacht, doch. Ich habe innen gelacht.
Wir spulen nochmal zurück.
Nein. Nee, jetzt ohne Quatsch. Bei Witzen dieser Tiefe und dieser Bedeutung laufe ich Gefahr, dass ich erst denken muss, bevor ich ihn verstehe. Also, dass er stecken bleibt. Und irgendwann rattert's und dann, also ich kann nicht unmittelbar genussvoll loslachen. Hast du noch ein Beispiel, dass das vielleicht aushebelt?
Nein, es ist so, für mich ist es also sowieso, Humor ist immer Geschmackssache, individuell und so weiter und so weiter. Ich nehme das Buch so wahr, es ist eine Sammlung von tollen Witzen. Auch ohne jedes Kommentares würde ich sagen, das sind wirklich viele sehr tolle Witze. Der Žižek hat einfach Humor. Wer den mal bei einem seiner öffentlichen Auftritte gesehen hat, der weiß, der baut immer sowas ein. Es gibt einen fantastischen Film von ihm, The Pervert's Guide to Cinema, wo er berühmte Szenen der Filmgeschichte vorstellt und kommentiert und dabei auch derbeste Witze macht. Also der ist wirklich ein toller Typ. Mhm. Ich mach noch mal einen schönen Witz. Hoffend, dass du auch darüber lachen kannst. Jesus am See Genezareth und er spielt Golf mit den Jüngern. Ist ein bisschen müde nach dem ganzen Predigten und so weiter und so weiter. Also die spielen da Golf und er muss einen ziemlich schwierigen Schlag machen über den See. Schlägt, Ball fällt ins Wasser. Er macht den üblichen Trick, geht übers Wasser, holt den Ball. Er will nochmal schlagen, dann sagen die Jünger zu ihm, Jesus, das ist ein wirklich verdammt schwieriger Schlag. Ja, also den kann eigentlich nur dieses Golfgenie Tiger Woods. Und Jesus, einmal, seid ihr bescheuert? Ich bin Gottes Sohn, ich kann das. Holt aus, schlägt nochmal, Ball geht wieder ins Wasser. In dem Moment kommen amerikanische Touristen vorbei und fragen einen der Jünger, was macht er denn? Ist der verrückt, diesen Schlag zu können? Denkt der wäre Jesus oder was? Und einer von den Jüngern sagt, nee, der denkt, der wäre Tiger Woods.
Ja.
Und jetzt der Kommentar, ja, schön angedrehte Schraube. Genauso funktioniert die phantasmatische Identifikation. Niemand, nicht einmal Gott selbst, ist unmittelbar, was er ist. Jeder braucht einen äußeren, dezentrierten Identifikationspunkt. Also, super Witze plus gute Kommentare, kleine Einführung in das philosophische Denken.
Žižek's Jokes von Slavoj Žižek ist erschienen im Surkamp Verlag. Dort erscheint auch sein umfangreiches Werk. Zuletzt eine große Auseinandersetzung mit Hegel. Žižek's Jokes wurden aus dem Englischen übersetzt von Frank Born. Wie schon erwähnt, sind sie erschienen bei Suhrkamp und das Buch kostet 7 €. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie schreibt man denn Slavoj Žižek? Gar kein Problem, alle Bücher, die wir hier in unserer Sendung vorstellen, finden Sie auf unserer Homepage auf radio1.de und auch die Sendung zum Nachhören finden Sie dort spätestens ab morgen, falls Sie zum Beispiel die Witze sich nicht merken konnten und nochmal lachen wollen.
Ja, ich hoffe, Sie haben Stift und Bleistift parat, denn jetzt gibt's Termine.
Ja, und einen Zettel wäre schon gut. Also Stift und Bleistift und einen Zettel.
Habe ich Stift und Bleistift gesagt? Das ist eine Tautologie. Das ist wie
ein
kleines Dörfchen.
Verdammt. Ja, es hält sich, dieses schöne Bild eines Schriftstellers, der Gedanken und Text versunken in einem Café den Tag herumbringt, dabei Kaffee oder Tee trinkt, der ihm ohne Aufforderung und Kommentar natürlich auf den Tisch gestellt wird, neben das abgegrabbelte Schreibheft, in das er dann Schönes schreibt, das wir dann lange Zeit später in Buchform irgendwann mal lesen werden. Das ist romantisch, das ist antiquiert und auch nicht Wirklichkeit. Und wenn doch, dann ziemlich selten. Schriftstellerinnen und Schriftsteller schreiben anders, weiß ich aus unzähligen Gesprächen. Und sie schreiben vor allem woanders. Ja, und am 7. Februar, also in gut 2 Wochen, schreiben sie sogar in der Berliner Ringbahn, in der S41 bzw. S42, zwischen Pendlern, Kindern und Bettlern, 24 Stunden lang. Das bedarf Klärung. Dafür haben wir uns Fachkundige ins Studio geholt. Und ich begrüße recht herzlich Miriam Louviot und Beatrice Nicolas. Guten Abend.
Guten Abend.
Also, Literatur auf dem Ring, so heißt dieses Projekt. Ich verrate es jetzt schon mal. Es ist ein Schreib- und Leseprojekt. Sie haben es ins Leben gerufen. Wie kam es zu dieser Idee?
Eigentlich kommt es aus verschiedenen Ideen. Ich hatte schon seit vielleicht ein Jahr oder mehr die Idee, ein Schreibatelier im Ring zu machen. Mhm. Ich wohne erstmal direkt am Ring und ich finde, diese Linie ist ziemlich faszinierend. 60 Minuten rund um Berlin. Es hat schon was und das hatte ich immer im Kopf. Irgendwann machen wir sowas. Und die zweite Spur war, ich kenne den Autor Nicolas Ancion, das ist unser belgischer Autor. Und er macht auch ab und zu Schreibmarathon, schreibt 24 Stunden lang und schreibt da einen Roman.
Ah, okay.
Und da dachte ich, wenn er irgendwann nach Berlin kommt, dann müssen wir unbedingt was mit dem machen. Und so, es hat sich ganz gut getroffen und ja, so ist es gewachsen.
Es ist ein Kunstprojekt, ne? Also Sie verstehen das schon als Literatur-Kunstprojekt, nicht als Event und als große Bramborium-Veranstaltung, oder?
Nee, es ist wirklich, es handelt sich wirklich um Literatur und ich kann mich vorstellen, dass es manchmal anders klingt und vielleicht hätte ich das auch vorher gedacht, aber weil ich schon Nicolas Projekte gesehen habe, weiß ich, was man dadurch erreichen kann. Da war schon der Beweis, dass man auch gute Sachen da schreiben kann, ziemlich viel auch, ziemlich lang, aber auch gute Qualität. Und was auch interessant ist, ich finde, es ist auch eine Art zu zeigen, dass Literatur auch Spaß machen kann. Es kann auch lustig sein, es kann auch für jeder sein. Ich meine, jeder kann ins Internet diese Texte lesen, einfach gucken, gefällt es mir oder nicht, habe ich Lust, den ganzen Text zu lesen oder nur einfach zu gucken. Ist einfach sehr mutig, finde ich, von den Autoren und auch sehr großzügig. Die geben das einfach für alle und ich finde, es ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, Autoren zu entdecken.
Ja, diese 7 Autorinnen und Autoren setzen sich in so einen Waggon, nehmen was auch immer sie wollen und müssen dann, also dürfen dann nicht mehr raus, oder wie?
Doch, die dürfen und sie müssen auch raus. Es ist einfach nicht möglich. Die müssen irgendwann essen, trinken, zur Toilette gehen. Ja. Und ich glaube, die Ringbahn wird sowieso nicht 24 Stunden lang einfach weiterfahren. Die werden schon aussteigen müssen. Ja. Und vielleicht ist es so noch besser, da dürfen sie ein bisschen vielleicht die Stationen und Umgebung erkundigen, ein bisschen sich anschauen, wie das alles dort ist. Dürfen auch vielleicht in einem Café am Ring da ein paar Stunden weiterschreiben, Laptop vielleicht laden und solche Sachen. Ja. Das sind auch ein wichtiger Aspekt. Aber natürlich schon die Idee, dass sie rund um Berlin fahren. Die müssen nicht 24 Runde um Berlin machen, ja. Aber
wie kommen die Texte ins Internet?
Die werden wahrscheinlich auf Google Doc geschrieben und dadurch kann man die online einfach lesen und werden auf dem Blog dargestellt. Aus Sicherheitsgründen, wegen Internetverbindung, werden natürlich an die andere Möglichkeit, dass sie einfach auf Word schreiben und das regelmäßig schicken.
Ja.
Das ist die zweite Möglichkeit.
Robert Klages gehört mit zu diesem Autorenkollektiv, schreibt aber für sich und schreibt allein. Hallo Robert.
Hallo.
Robert, du sitzt dann in dieser Ringbahn. Freust du dich drauf? Und wenn ja, auf was besonders?
Ich freue mich ungemein drauf, ja. Also ich freue mich vor allem auf die Herausforderung. Ich weiß nicht, wann ich beim letzten Mal 24 Stunden wach war. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Wahrscheinlich war ich in irgendeiner Disco oder so. Da hat man das mal. Ja, und ich hoffe, dass da wirklich auch produktiv was zustande kommt, dass ich einen schönen Text geschrieben bekomme, den ich vielleicht sonst nicht geschrieben hätte, über Berlin und oder alles drumherum um Berlin.
Ja, vielleicht inspiriert dich ja auch nur ein Geruch oder eine Sprache oder eine Geschichte, die du da irgendwie aufschnappst. Das bringt mich nicht zu der Frage, ist es nicht unglaublich anstrengend, unter Publikum zu schreiben? Also wenn man zum Beispiel angeguckt wird oder angerempelt oder permanent es ganz voll und eng ist?
Das gehört bestimmt zu den Sachen, die dazu zählen. Aber also man sitzt ja auch öfter in der Bahn und schreibt etwas. Also wenn es nur Notizen sind in seinem Blog, dafür muss man also nicht gleich einen ganzen Roman schreiben. Aber wenn wir zu siebt dort sitzen und alle schreiben, dann vielleicht ist es schon ein bisschen auffällig. Ist interessant, was dann passieren wird. Bestimmt, ja. Ob Leute da ein bisschen drauf achten oder vielleicht helfen sie uns bei der Geschichte, ja.
Wer weiß. Also es ist nicht schlimm, wenn ihr erkannt werdet. Also ihr macht euch nicht, seid nicht einer von vielen, der da mal was schreibt, ins Notizbuch oder in den Rechner hackt, sondern man darf euch ansprechen.
Also ich denke, ich werde auch die Leute ansprechen, weil so mit der Zeit vielleicht werden wir dann auch die Leute fragen, ob sie nicht auch vielleicht Ideen haben für uns, wenn uns die Idee ausgeht oder so.
Sehr interessant finde ich, dass es ja im Prinzip unredigiert und unkorrigiert dann rausgeschickt wird. So, und dann lese ich das auf dem Blog. Ist das beängstigend oder muss ein Autor das können?
Das gehört auch zu den interessanten Sachen in Sicherheit, mit Sicherheit. Also ich denke, vielleicht bist du ja nicht so streng und korrigierst nicht meine Kommafehler, die ich dann besonders, wenn ich, schon 20 Stunden unterwegs bin und vielleicht schon ein Bier getrunken habe, dann noch reinbauen werde. Aber das könnte sehr interessant sein. Also für mich ist dann auch interessant, das später nochmal zu lesen, was ich da dann fabriziert habe sozusagen. Und, ja.
Man kann euch vorher schon kennenlernen. Miriam, ihr habt nicht nur diese ist ja keine Ringbahnlesung, eine
Ringbahn-Herausforderung,
Happening-Event, Schreibwerkstatt, eine Art Marathon, das ist ja dann auch, nur dass man nicht läuft, sondern fährt. Aber man kann die Autoren Robert Klages und die anderen vorher schon kennenlernen am 5. Februar. Wann und wo und wie?
Das wird im Raum B-Buchhandlung in Neukölln stattfinden. Da kommen alle Autoren, werden sich vorstellen, einfach vielleicht einen kurzen Text lesen, das wird das Projekt auch vorgestellt und das wird um 19:30 stattfinden im Raum B.
Raum B. Am 5. Februar und am 7. Februar, ich sag's nochmal, dann ab vormittags, ich glaube, ihr einigt euch noch, wann die Autoren und Autorinnen dann bereit sind, in der S-Bahn zu sitzen, in der Ringbahn, 24 Stunden lang, verfolgbar auf dem Blog literaturaufdemring.wordpress.com. Richtig?
Ja.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Danke.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Der erste Termin ist montags 16.40 Uhr hier zu hören im Programm von Radio 1 und zwar die Radio 1 Bücherliste. Die Top 10 der meistverkauften und hoffentlich auch meistgelesenen Bücher, zusammengetragen von Buchhandlungen in und um Berlin. Auf Platz 1, ungeschlagen im Vergleich zur Vorwoche, Wir haben Raketen geangelt, Geschichten von Karen Köhler. Auf Platz 2 befindet sich Hochgerutscht von Platz 3, Kinder der Freiheit von Ken Follett und auf Platz 3 ein Neueinsteiger. Und wen wundert's? Eigentlich wundert's mich, dass er nicht höher ist, aber vielleicht ist er dann doch ein bisschen gruselig. Michel Ölbeck mit Unterwerfung. Außerdem gibt's auch einen zweiten Neueinsteiger auf Platz 9. Geheimer Ort von Tana French, aber uns bewegt Unterwerfung von Michel Ölbeck und deswegen wird morgen um 16.40 Uhr Eleni Eftemilio von der Buchhandlung Leseglück in Kreuzberg über dieses Buch sprechen, sofern Sie es noch nicht gelesen haben. Gönnen Sie sich das morgen 16.40 Uhr.
Ebenfalls am Montag, den 26. Januar um 20 Uhr gibt es im Literaturhaus Lettretage am Mehringdamm in Kreuzberg Angelika Meyer ägyptisches Abenteuer mit Ich und Jack, eine szenische Lesung. Die Neue Züricher Zeitung schreibt über Angelika Meyers Texte, ihr Kennzeichen sei ein abgründiger Humor, der nie nicht eine Zeile lang die Absicht hegt, den Aufprall der Lesenden zu mildern. So auch der Text Ägyptisches Abenteuer mit Ich und Jack, ein absurd unauflösbares politisches Drama vor dem Hintergrund des sogenannten arabischen Frühlings. Das absurde Element sei kurz angedeutet, bei diesem Jack im Titel handelt es sich um Jack Nicholson, der die Erzählerin heimsucht. Wer Angelika Meyer kennt, der weiß ihren rasanten Vortragsstil zu schätzen. Deswegen lassen wir es nicht entgehen. Montag, 26. Januar, 20 Uhr in der Lettretage in Kreuzberg.
Und noch bis zum 31. Januar präsentieren die Zeitung Le Monde Diplomatique und der Berliner Verlag Reprodukt 47 Künstler aus 22 Ländern und deren Arbeiten aus dem gedruckten Kosmos der Le Monde Diplomatique unter dem Titel Comics zur Lage der Welt in der Galerie Neurotitan in Berlin-Mitte. Zu sehen sind unter anderem Arbeiten von Jaromir 99, Nele Brönner und Paul Waag. Im Rahmen dieser Ausstellung fanden und finden auch Lesungen statt, so am Freitag, den 30. Januar, dann zum letzten Mal, weil die Ausstellung nur bis zum 31. geht, die Lesung I am the Zoo, Geschichten vom inneren Biest, eine Buchpräsentation von Nele Brönner und Monika Ring. Los geht es um 19 Uhr. Ob es was kostet, konnte ich heute nicht in Erfahrung bringen. So oder so wird es nicht viel und gut investiert sein. Also in der Galerie Neurotitan in Berlin-Mitte.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Let me kiss you von Nancy Sinatra.
Gutes Stichwort. Thomas, komm, hau noch einen raus. Einen von diesen, ich zitiere, ja?
Ja.
Versauten Witzen von Slavoj Žižek. Los, bitte.
Hätte ich das gewusst, sag das doch mal vorher, dann hätte ich das ja jetzt hier parat. Jetzt muss ich einfach, schau weil mal. Das ist ja kein Problem. Jede Seite, die man da aufschlägt, ist so ein Witz. Hier. Der ist sehr gut. Den kann man im Kopf behalten, wenn man heute Abend so Fernsehprogramm schaut. Mit dem im Kopf weiß man, mit welchen Mitteln Aufmerksamkeit erzeugt wird. Zwei Männer in einem Zugabteil, die beiden kennen sich nicht, schweigen sich an. Dann sagt der eine auf einmal zum anderen, hatten Sie eigentlich schon mal Sex mit einem Hund? Der andere ist ganz überrascht und sagt, nein, Sie? Nö, ich auch nicht, natürlich nicht. Ist doch ekelhaft. Ich wollte nur mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Ja, und am nächsten Sonntag kommen mit Ihnen ins Gespräch unsere Kolleginnen Gesa Ufer und Marion Brasch. Wenn es wieder heißt, die Literaturagenten senden live ab 18 Uhr.
Bis dann.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten.